Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Seit mehr als 3 Jahren verantwortet er die Produktentwicklung des deutschen Softwareriesen SAP, ist gerade mal 38 Jahre alt im Vorstand und gilt als das Mastermind, das SAP die Zukunft sichern und hin zu neuen Erfolgen führen soll. Wir kennen uns aus Davos vom Weltwirtschaftsforum und seitdem duzen wir uns. Herzlich willkommen, Thomas Saueressig. Hallo Thomas, du bist 38, hast um die 36.000 Mitarbeiter in deinem Bereich. Kann man sich auf Erfolg programmieren?
Das ist eine schöne Wendung, Erfolg programmieren. Ich glaube tatsächlich, man muss sich über Zeit da vorbereiten. Und ich glaube, so ein bisschen Überraschung auf dem Weg gehört natürlich auch dazu. Aber ja, man kann sich vorbereiten. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch nicht überfordert ist an der Stelle. Weil das ist natürlich schon eine enorme Verantwortung, die man trägt. Nicht nur für die Mitarbeiter selbst, sondern natürlich auch für die Kunden. Wir sprechen da von über 400.000 Kunden, die von unserer Software betreut werden. Insofern, ja, muss man sich auf jeden Fall darauf vorbereiten, auf so eine Rolle.
Und wie hast du dich vorbereitet? Wurde dir das schon in der Kindheit vermittelt, erfolgreich zu sein, ist gut?
Also ich glaube, erfolgreich trainieren kann man nicht. Aber natürlich hat man Vorbilder und natürlich wird man auch von der Jugend schon geprägt. Ich meine, mein Vater und auch mein Großvater war auch ein Unternehmer, war auch entsprechend in Führungsverantwortung. Da kriegt man natürlich schon einiges mit. Aber am Ende des Tages muss man sich auch selber entwickeln. Ich hatte das große Glück, muss ich sagen, dass ich gerade bei SAP natürlich auch einen Arbeitgeber gefunden habe, wo ich meine Leidenschaft entsprechend realisieren konnte, zusammen Business und IT zusammenzubringen, die Schnittstelle zu finden. Und das war genau mein Interessengebiet. Und deswegen hatte ich da auch, glaube ich, einen sehr guten Start eben in dann die jetzt mittlerweile 19-jährige Karriere bei SAP.
Na gut, aber es gibt viele, die möchten erfolgreich sein, aber am Ende des Tages, ja, gibt's einen harten Wettbewerb. Wann hast du gespürt, dass du dich da durchsetzen kannst?
Ich glaube, das Thema Durchsetzen ist ein interessantes Thema, denn ich glaube, am Ende des Tages kommt es auf viele Faktoren an. Es kommt darauf an, dass man selbst meines Erachtens Themen finden muss, bei denen man Leidenschaft hat. Weil nur wenn man Leidenschaft hat, kann man die Leistung bringen, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite braucht man definitiv ein gutes Team. Und man braucht auch Förderer und Mentoren, die einen auf der einen Seite fördern, aber auch fordern. Aber, und ich glaube, das ist auch zum Beispiel bei SAP, das ich sehr zu schätzen weiß bei der Firma, es gab immer Menschen, die einem vertraut haben, auch den nächsten Schritt zu machen, obwohl es bewusst war, dass es ein Stretch war. Und ich glaube, das ist natürlich auch was Besonderes. Das Gesamtgebilde muss zusammenkommen und dann entwickelt sich das über die Zeit an der Stelle.
Könntest du vielleicht für unsere allgemeinen Zuhörer mal kurz erläutern, was SAP genau macht und wie man als normaler Mensch damit vielleicht auch im Alltag in Berührung kommt und dann noch kurz erläutern, was genau du da machst?
Sehr gut. Also im Prinzip, SAP kann man sich vorstellen, ist im Prinzip die Backbone für die ganze Wirtschaft. Mehr als 87% aller Transaktionen, die das GDP weltweit betreffen, laufen durch ein SAP-System. Das passiert natürlich im Hintergrund. Das ist Software, das ist digital. Das bedeutet, das ist nicht so sichtbar manchmal, aber am Ende des Tages, dass die Prozesse laufen, dafür ist SAP da. Sprich, die SAP stellt Business-Applikationen bereit, um unseren Kunden zu helfen, alle verschiedenen Prozesse im Unternehmen von HR, von Procurement, von Supply Chain, von Financial Accounting, alles zusammenzubringen, um so eine Firma end-to-end managen zu können, steuern zu können, weiterentwickeln zu können, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und am Ende des Tages, gerade in der heutigen Zeit, was sehr wichtig ist, die Supply Chain so zu optimieren, dass man auch die Nachhaltigkeit an der Stelle unterstellen kann. Und Nachhaltigkeit ist das hier durch eines der großen Themen, an denen wir gerade arbeiten, um genau das Potenzial letztendlich zu heben an der Stelle. Mein Job konkret, Sandra, ist es, de facto genau diese Produkte zu bauen. Das sind alles Cloud-Produkte bei SAP. Also sprich, meine Organisation baut nicht nur diese Produkte, sondern sie betreibt sie auch für unsere Kunden. Das bedeutet, unsere Kunden können diese Software wirklich als Service konsumieren und müssen sie nicht mehr selber betreiben. Und bei mir ist auch der Product Support. Das bedeutet, alles, was den Produktlebenszyklus für SAP-Produkte betrifft, ist in meinem Bereich. Und da sind wir natürlich sehr stolz, unseren Kunden kontinuierlich helfen zu können.
Könntest du das noch einmal mehr für Laien übersetzen? Also Procurement, HR, Supply Chain. So vielleicht auch mit einem konkreten Beispiel für ein mittelständisches, kleineres Unternehmen. Was heißt das konkret?
Also ein ganz konkretes Beispiel ist, wenn zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen sagt, ah, ich möchte mich vergrößern, ich möchte jetzt in verschiedene andere Länder expandieren. Das bedeutet natürlich, ich muss Mitarbeiter einstellen in den verschiedenen Ländern. Die muss ich auch bezahlen in der Payroll. Ich muss auch die Abrechnung entsprechend machen. Und natürlich auch in den verschiedenen Ländern muss ich alle Gesetzgebungen und steuerrechtlichen Richtlinien erfüllen. Und dafür gibt es zum Beispiel die SAP-Software, die auf der einen Seite beispielsweise die Mitarbeiter rekrutiert und verwaltet, auf der anderen Seite die Bezahlung der Mitarbeiter sicherstellt mit den rechtlichen Gegebenheiten, aber eben beispielsweise auch dann das Steuerwesen in dem verschiedenen Land mit abbildet. Das bedeutet, wenn man wachsen will, ist SAP genau die Grundlage, um weltweit entsprechend skalieren zu können.
Thomas, wenn es bei dir stockt in deinem Bereich, bekommt aber SAP ein massives Problem, ne?
Das ist korrekt. Also dadurch, dass wir mittlerweile 400.000 Kunden haben, auch bei uns in der Cloud, bedeutet es natürlich, dass die businesskritischsten Prozesse und Daten bei uns in der Cloud verwaltet werden. Das bedeutet, wenn bei uns die Systeme stehen, dann stehen bei anderen Firmen auch die Bänder. Das ist absolut korrekt. Und das ist genau auch die Verantwortung, die wir sehen, die wir tragen, um unseren Kunden zu helfen. Also zu deinem Punkt, das ist absolut der Fall.
Und wie oft wirst du angerufen abends und wird SOS gefunkt und du gerätst in Stress?
Das Gute ist, dass wir mittlerweile so einen tollen Betrieb haben, dass das tatsächlich nicht häufig vorkommt. Also insofern, die Situation ist tatsächlich eine Ausnahme, was das Gute auch an der Stelle ist. Aber ja, natürlich gibt es auch immer Stresssituationen in der Rolle. Das steht außer Frage. Aber da habe ich das Glück, dass ich mich auf ein tolles Team auch verlassen kann, das weltweit auch aufgestellt ist. Das macht auch die SAP aus. Wir sind eine sehr globale Firma, eine sehr diverse Firma, global aufgestellt. Und nur so kann man natürlich auch dann 24/7 die kritischsten Prozesse unterstützen.
SAP ist ja eines der größten und prestigeträchtigsten Unternehmen Deutschlands. Wenn du sagst global, wie viel Prozent vom Marktanteil hat SAP? Wer ist euer größter Konkurrent und wie viel meint ihr, dass ihr da noch wachsen könnt?
Also unser sogenannter Total Addressable Market mit der Bandbreite von unserem Portfolio ist natürlich enorm. Da sprechen wir von mehr als 500 Milliarden adressierbaren Markt, den wir bedienen können an der Stelle. Unser größtes Land vom Umsatz betrachtet ist beispielsweise Nordamerika. Das bedeutet, man sieht schon, wie global verteilt wir sind in den mehr als 150 Ländern, in denen wir Geschäft machen. Und da sehen wir natürlich ein enormes Potenzial. Und Digitalisierung ist ein großes Thema, mehr denn je. Das bedeutet, wir sind dann natürlich auch im Sweet Spot mit unserem Portfolio und haben da eine sehr positive Aussicht in die Zukunft.
Wie viele Leute sind bei euch noch fest angestellt? Ein großer Trend bei großen Unternehmen, insbesondere Tech-Firmen, ist ja das Outsourcen. Bei Google zum Beispiel schon 50% der Mitarbeiter, die haben Zeitverträge, sind nicht fest angestellt oder Freiberufler. Wie viele Leute haben bei euch noch altmodische Arbeitsverträge?
Also wir haben 105.000 Mitarbeiter, sind sehr stolz auf die 105.000 Mitarbeiter, die die Familie der SAP ausmachen. Und zusätzlich haben wir, genau wie du sagst, natürlich auch externe Unterstützung von Partnern. Da reden wir bestimmt von 20.000 bis 30.000 zusätzlichen Kräften, die helfen. Und das ist aber auch tatsächlich auch beispielsweise ein weiteres Beispiel, Sandra, von unserer Software. Denn wir haben auch die Software als Weltmarktführer, genau diese externen Mitarbeiter entsprechend zu managen mit Feedglass. Und da reden wir davon, eben genau unseren Kunden auch zu helfen, viel einfacher an verschiedene Arbeitnehmer letztendlich zu nutzen und zu kommen, um damit das Geschäft auch zu skalieren und flexibel skalieren zu können.
Jetzt ist ja ein relevantes Thema, ist ja die künstliche Intelligenz, die immer stärker um sich greift. Was heißt das für deinen Bereich? Brauchst du überhaupt noch so viel Programmierer oder geht das nicht irgendwann zumindest ein Stück weit automatisch?
Ich glaube, zuallererst ist künstliche Intelligenz, vor allem die technischen Fortschritte, die wir gesehen haben die letzte Zeit, absolut disruptiv. Das ist eine absolut disruptive Zeit für Software. Und das bedeutet natürlich auch für SAP ist ein disruptiver Moment. Das bedeutet auch, wir müssen uns selbst, wie man so schön neudeutsch sagt, disrupten können und die Technologie nutzen, um die nächste Generation von Enterprise-Software zu bauen. Zu deinem Punkt bietet natürlich KI extrem viele Chancen in allen Bereichen des Businesses. Ich glaube an der Stelle, dass es wird ja oft diskutiert, was sind auch die Risiken von künstlicher Intelligenz, gehen viele Arbeitsplätze verloren. Ich glaube tatsächlich, dass wir wie bei den meisten Revolutionen sehen, dass am Ende des Tages mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht ein Duell zwischen KI und Mensch ist, sondern dass es ein Duett zwischen Mensch und Maschine ist und dass es komplementär zusammenkommt. Deswegen glaube ich, dass es da sehr viele Chancen gibt. Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft viel weniger Mitarbeiter brauchen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Produktivität extrem steigert. und dass wir dementsprechend viel mehr Innovation und schneller Innovation unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Und das ist ja genau das, wo ich hoffe, dass wir auch Technologie nutzen, um schneller, besser zu werden und damit natürlich einen positiven gesellschaftlichen Impact entsprechend auch haben. Insofern sehe ich da positiv in die Zukunft, wobei ich natürlich weiß, dass es da natürlich auch Risiken und Sorgen gibt, die man natürlich auch entsprechend adressieren müssen.
Ich habe zur Digitalisierung ein Buch geschrieben, das Futureproof Mindset, und deswegen ist mir wahrscheinlich bei der Vorbereitung auch besonders aufgefallen, dass du gesagt hast, das Mindset ist überhaupt das Allerwichtigste, um sich Future zu proofen, also Neudeutsch für zukunftssicher machen. Was heißt das konkret? Wie würdest du das beschreiben? Der Lehrer, der Apotheker, der Arzt, der Rechtsanwalt, wie müssen die ihr Mindset rekalibrieren, um zukunftsfähig zu sein?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist da das Thema Offenheit für neue Themen, der Change-Wille, auch Dinge anders anzugehen und da offen dafür zu sein. Und am Ende des Tages, wir sehen ja, wie schnell sich die Welt wandelt, wie schnell neue Technologien kommen, wie schnell wir unsere Lebens- und Arbeitsweise entsprechend ändern. Und ich glaube, da kommt es genau auf das Thema Mindset an, die neuen Themen auch entsprechend wirklich aktiv anzugehen. Weil am Ende des Tages, es wird ja eh passieren. Das bedeutet, es ist viel besser, mal proaktiv die Themen angeht und das Beste draus macht. Das bedeutet Offenheit. Change Mindset sind sicherlich kritische Themen. Und du hast es angesprochen, die Digitalisierung erreicht jeden Bereich, von der Verwaltung, von den verschiedenen Branchen. Du hast Apotheker genannt. Und ich glaube, da gibt es so viel, was wir noch mehr tun können, gerade in Deutschland, ehrlich gesagt, wo wir auch ein enormes Potenzial hätten. Und ich glaube, da kann uns die Digitalisierung enorm helfen, ehrlich gesagt, vieles zu vereinfachen und zu beschleunigen, was momentan doch noch manchmal bürokratisch ist und doch noch ein paar mehr Wege aufs Amt benötigt, die man eigentlich wahrscheinlich nicht bräuchte.
Wenn du sagst, neue Wege gehen, ist wichtig. Da wird ja häufig gemutmaßt, dass große Organisationen, Konzerne gar nicht so agil, flexibel sind. Wie macht ihr das bei SAP? Wie machst du das in deinem Bereich mit 36.000 Leuten, dass ihr neue Wege geht und dass ihr neue Sachen ausprobiert?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn gerade bei großen Firmen, da gibt es auch das Thema Innovators Dilemma. Gerade wenn man Weltmarktführer ist, wie schafft man, dass man kontinuierlich sich selbst entsprechend auch disrupten kann und die nächste Innovationsstufe gewinnen kann? Und ich glaube, deswegen zu deinem Punkt ist es unglaublich wichtig an der Stelle, so eine Kultur zu etablieren, auch neue Dinge auszuprobieren, bewusst Risiken einzugehen, bewusst Fehler zuzulassen, aus Fehlern zu lernen und auch ein kontinuierliches Lernen als kulturellen Aspekt zu sehen. Und dass man, wenn man beispielsweise auch Fehler macht, die jeder macht, oder machen muss, wenn man entsprechend wirklich innovativ sein will, dass man daraus den positiven Lernaspekt in den Vordergrund stellt und entsprechend die Wege geht. Und das ist eine Kultur, die wir bei SAP aufbauen wollen, damit man natürlich auch in jedem Bereich die Möglichkeit hat, einfach neue Dinge auszuprobieren. Man muss natürlich auch den Mitarbeitern den Freiraum geben, neue Dinge probieren zu können. Denn die Realität ist natürlich auch, man hat von ganz vielen Kunden ganz viel Anfragen, was muss die Software in Zukunft besser machen, Feature Requests. Das bedeutet, theoretisch ist jeder ja doppelt ausgebucht mit seiner Kapazität. Und deswegen ist es umso wichtiger, von der Führung bewusst Freiräume zu schaffen, dass Mitarbeiterinnen an neuen Aspekten arbeiten können. Und das ist was, ich glaube, das ist alles über Führung. Ne?
Deutschland hinkt im Thema Digitalisierung ja etwas hinterher. Du hast im Silicon Valley gearbeitet. Was hast du da mitgenommen? Was hat dich besonders beeindruckt? Und warst du jemals auch in der Versuchung, vielleicht da zu bleiben?
Also ich habe tatsächlich, wie du erwähnt hast, das Glück gehabt, dort arbeiten und leben zu dürfen für eine bestimmte Zeit. Und es ist sicherlich ein sehr inspirierender Moment, wenn man sieht, was da alles an Innovation getrieben wird, was da passiert. Und wie du vorhin erwähnt hast, auch das Mindset der Menschen, dort eben schnell Dinge zu probieren. Gutes Beispiel in Deutschland, was sicherlich komplett unterschiedlich ist, Startups. In Amerika, eine große Firma wird immer die Software von einem Startup einfach mal ausprobieren. In Deutschland sind die Firmen meistens ein bisschen traditioneller und warten erst, bis die Firma eine bestimmte Größe hat, bevor eine große Firma so ein Startup überhaupt in den Prozess etabliert, weil man Sorgen hat, was passiert mit der kleinen Firma. Also die Offenheit, neue Themen, auch wenn sie so vielleicht noch gar nicht reif sind, mal auszuprobieren. Und das sieht man sicherlich im Valley, ist eine ganz andere Dimension und deswegen eine ganz andere Dynamik, dort auch an den Markt zu gehen, was natürlich auch der vom tatsächlichen Standardvorteil für Amerika ist, weil die Leute damit anders umgehen. Ich persönlich habe natürlich auch, wie gesagt, die Chance, dort zu leben. Deswegen war das eine sehr interessante Zeit und würde es nie vermissen wollen, ehrlich gesagt, diesen Eindruck wirklich zu haben.
Was ist dein größtes Learning, was du da mitgenommen hast? Weil wenn du sagst, Startups haben in Deutschland eine Schwierigkeit, sich zu verankern, dann widerspricht das ja eigentlich dem Ansatz von SAP, weil ihr seid die Großen und ihr wollt die Geschäfte machen.
Ich glaube, das Spannende ist sogar, dass gerade die SAP ja bewusst Startups unterstützt, weil wir brauchen ja ein größeres Ökosystem, gerade in Deutschland. Deswegen wir investieren in Startups, wir unterstützen Startups mit unseren Beziehungen, damit sie die Chance haben zu wachsen. Und das ist für uns extrem wichtig. Ich würde mich freuen, ehrlich gesagt, hätten wir mehr Tech-Companies in Deutschland und Europa. Ich glaube, wir brauchen mehr Tech-Companies in Deutschland und Europa. Wir müssen da viel mehr machen. Gerade wenn man sich geopolitisch die Situation anschaut zwischen Amerika oder auch China und Europa dazwischen, da muss man sagen, Mensch, da müsste mehr passieren. Wir haben über KI gesprochen. Wenn ihr euch einfach die Statistik über die KI-Patente anschaut zwischen USA, Europa und China, wird sehr klar, wo wir da stehen. Wird sehr klar, wie viel schneller wir entsprechend Gas geben müssen. Und dann vergessen wir momentan meistens sogar noch Indien, die natürlich auch extrem schnell wachsen sind und enormes Potenzial haben. Und in dem Konstrukt, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir in Deutschland starke Unternehmen bekommen, mehr starke Unternehmen bekommen in allen Bereichen. Das bedeutet, die SAP freut sich sehr, wenn mehr Startups entsprechend sind und unsere Portfolio auch erweitern. Denn die SAP kann gar nicht alles selbst machen. Gerade die letzten 4 Jahre haben wir sehr stark daran gearbeitet, dass die SAP sich öffnet, mehr Partner entsprechend nutzt und damit unseren Kunden gemeinschaftlich ein viel besseres Portfolio und Mehrwert liefern zu können an der Stelle. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns auch als Gesellschaft.
Um das Abstrakte nochmal runterzubrechen, wenn ich jetzt Lehrer bin oder Handwerker auch, ich habe einen kleinen Betrieb, sagt, du musst innovativ denken, du musst dein Mindset disrupten. Was heißt das konkret? Wie mache ich das? Zeitung lesen, Regierungswebseiten lesen? Habt ihr wie ihr Leute unterrichtet oder wie man sich da weiterbilden kann? Für die meisten Leute ist es immer noch, okay, das Konzept verstehe ich, aber was mache ich denn jetzt konkret?
Ich glaube, der erste Punkt ist, lesen ist schon mal gut. Ich glaube, ausprobieren ist noch besser. Also wirklich Dinge, neue Dinge einfach mal ausprobieren. Und du hast von Lehrern gesprochen. Ich glaube, gerade das Bildungssystem in Deutschland ist extrem verkrustet und veraltet an der Stelle. Weil es geht ja auch beispielsweise nicht nur darum, Bücher auf einem iPad beispielsweise bereitzustellen. Das ist gar nicht, was Digitalisierung bedeutet, sondern wirklich anders Digitalisierung wahrzunehmen. Und gerade wenn man sich auch überlegt, wie Jugendliche und Kinder mittlerweile groß werden mit der Technologie, da geht es auch nicht darum, dass ein Kind lernen muss, wie ein Smartphone funktioniert. Also ich habe 2 kleine Kinder, die können in einem sehr jungen Alter schon das Smartphone bedienen. Es geht viel mehr darum, auch andere Skills zu vermitteln, nämlich die Sensitivität, was passiert mit den Daten, wenn ich beispielsweise auf Social Media bin, wie gehe ich damit um, was passiert damit perspektivisch in der Zukunft. Und da, glaube ich, sollten wir natürlich auch einen anderen Beitrag leisten und auch die Bildung leisten, dass es eben nicht geht, den technischen digitalen Skill zu vermitteln, wie ich beispielsweise im Smartphone bediene, sondern ganz im Gegenteil, das können die eh, das lernen die eh, sondern was mache ich damit, was bedeutet das, wie gehe ich mit den Daten um. Und ich glaube, da haben wir einen großen Gap noch in dem Bildungssystem. Und da, glaube ich, müssen wir definitiv mehr machen, um perspektivisch auch da vorne zu bleiben. Und wir haben es gerade gesprochen, Uli, du hast gefragt, wird KI vielleicht Jobs redundant machen? Ja, es wird Jobs geben, die natürlich redundant werden in der Zukunft. Deswegen ist es umso wichtiger, mehr Leute auszubilden, weiterzubilden, mitzunehmen, dass sie auch die neuen Jobs entsprechend annehmen können und entsprechend da auch gesellschaftlich in die Zukunft zusammengehen können. Und ich glaube, das ist ein Auftrag, den wir alle haben an der Stelle. Und da kommt es zu deinem Punkt auch wieder, das Thema Offenheit. Aktiv Dinge auch auszuprobieren und anzunehmen. Und ich glaube, da müssen wir definitiv in Deutschland mehr machen. Denn wir sind Hochlohnland, wir dürfen es nicht vergessen. Und wenn wir auch in den nächsten 50 bis 70 Jahren in der Weltspitze vom GDP sein wollen, dann müssen wir gucken, was ist unsere Rolle als Deutschland? Wie entwickelt sich das, wenn man sich das alles bewusst macht? Und ich glaube, den Schuss haben wir noch nicht alle gehört, dass wir deswegen da entsprechend sehr schnell Gas geben müssen.
Jetzt hast du Mitarbeiter überall auf der Welt, auch in Indien beispielsweise. Da ist die Kultur nochmal eine andere. Ist es überhaupt wichtig, dass ihr in Deutschland so stark seid oder kannst du es dann nicht nach Indien verlagern, weil dort die Fehlerkultur, die Innovationsneugier eine ganz andere ist?
Ich glaube, das Spannende ist, das ist genau die Stärke der SAP, dass wir so global sind und dass wir die Kultur, von der wir sprechen, ist eine globale Kultur. Das bedeutet, wir nutzen die verschiedenen Aspekte und bringen das zusammen. Und ich glaube, das ist genau die Stärke, dieser wirklich globale Footprint, den wir haben. Und das ist auch genau der Grund, warum wir auch global entsprechend als Firma wachsen und auch von den verschiedenen Bereichen die besten Aspekte mitnehmen. Und ich persönlich finde es extrem bereichernd, in einem sehr diversen Team zu arbeiten. Bei mir, in meinem eigenen Leadership-Team, sind 50% Frauenanteil, aber nicht wegen der Quote, sondern weil das einfach die Besten der Besten waren für die Rolle. Und auf der anderen Seite, die Hälfte davon lebt in den USA, die andere Hälfte lebt davon in Deutschland. Also man sieht, wie global Teams sind und das bereichert einen, das entwickelt einen. Und ich glaube, wir als Firma könnten nicht so erfolgreich sein ohne diese diversen Teams. Und deswegen glaube ich, ist es eine extreme Stärke der SAP, auch beispielsweise, dass eben die Entscheidungen nicht nur von Waldorf getroffen werden, sondern tatsächlich unser Senior Executive Team komplett weltweit verteilt ist und auch die Entscheidung weltweit entsprechend distributiert ist.
Auch in digitalen Zeiten sind ja physische Kontakte wichtig. Wie oft reist du zu deinen verschiedenen Einheiten, damit die dich auch mal wirklich erleben und anfassen können?
Also ich persönlich bin ein extremer Fan von persönlichen Treffen. Ab dieses Jahr nach Covid habe ich tatsächlich über 10 Entwicklungsstandorte weltweit persönlich getroffen, Kick-Off-Meetings gemacht, die Mitarbeiter zusammengebracht, weil ich absolut glaube, dass es einfach unersetzbar ist, den menschlichen Kontakt zusammen zu haben, die Zusammenarbeit auch für die Innovation, zusammen an einem Whiteboard zu stehen, zusammen Ideen zu entwickeln. Und da bin ich tatsächlich extrem in dem Glauben, dass das in Person definitiv effizienter ist als virtuell. Und ich glaube, das ist auch was wir alle auch jetzt lernen nach Covid, dass man da entsprechend genau diesen persönlichen Austausch extrem forcieren muss, um weiterhin diese Innovationskraft fortzuführen.
Wie wichtig sind da weiterhin zwischenmenschliche Fähigkeiten? Im Silicon Valley fällt auf, dass die Tech-Titanen zu ihren Kindern sagen, die sollen ohne Tech aufwachsen. Die schicken die auf Montessori- und Waldorfschulen. Die wollen, dass die einen zwischenmenschlichen Kontakt zu ihren Lehrern haben. Also wie wichtig ist das auch für Tech-Leute, die jetzt speziell Tech-related studiert haben, dass auch die, oder wie sehr achtest du und ihr darauf, dass die Leute auch zwischenmenschlich kompetent sind?
Also ich glaube, der Erfolg heute, jetzt schon, aber auch in der Zukunft, ist umso mehr in den zwischenmenschlichen Beziehungen und wie ich zusammenarbeite. Empathie ist ein ganz großes Stichwort und wie ich am Ende des Tages dadurch auch eine andere Zusammenarbeit habe. Also Stand heute würde ich schon sehen, ist das ein Erfolgskriterium und ich glaube, das wird umso wichtiger. Ich glaube, das Philosophische dahinter ist eher, dass das Thema Wissen eine andere Bedeutung bekommt. Auch das Schulsystem, um darauf zurückzukommen, basiert sehr auf Wissen vermitteln, Themen auswendig lernen, Datenpunkte zu wissen. Am Ende des Tages, wir haben alles Wissen der Welt im Zugriff. Also wenn ich online gehe, kriege ich quasi zu jeder Frage, die ihr euch vorstellen kann, eine halbwegs vernünftige Antwort, auch in der richtigen Qualität. Das bedeutet, Wissen allein ist nicht mehr das Thema. Ich kann schnell viel lernen. Jeder hat diese Gabe. Viel wichtiger ist, wie kann ich dieses Wissen anwenden, nutzen? Wie kann ich das zusammenbringen in anderen Perspektiven? Wie kann ich Menschen entsprechend zusammen vereinen, um wirklich Gas zu geben? Motivation, Leidenschaft. Das wird am Ende des Tages der Unterschied sein. Es wird nicht mehr der Unterschied sein, ob ich weiß, dass im Jahr 1066 in England irgendjemand eingelaufen ist. Das wird mir am Ende des Tages nichts mehr bringen. Das weiß ich. Ich muss anders mit dem Thema Wissen umgehen. Wissen ist on a fingertip, wie man so schön sagt. Deswegen ist zu deinem Punkt, es umso wichtiger, die emotionale Intelligenz, die interpersonellen Möglichkeiten, das entsprechend zu fördern. Ob man deswegen gleich, wie du angesprochen hast, die Devices wegnehmen muss, das halte ich auch für falsch, weil man muss normal damit umgehen, weil es ein normaler Bestandteil ist. Aber deswegen glaube ich eben genau auch da, Bildung, was ich erwähnt habe, es geht nicht darum, ein Device zu benutzen, sondern was dahinter steht, was damit getan wird, wie ich im Zusammenhang mit der Menschenarbeit. Und ich glaube, da haben wir noch nicht den richtigen Fokus oder müssten mehr Fokus drauf legen und haben da aber auch natürlich eine Chance.
Jetzt hast du gesagt, du hast zwei kleine Kinder. Wie erziehst du die in Hinblick darauf, was die erwartet?
Ich glaube, was ich aktuell meinen Kindern versuche zu vermitteln, ist einfach zu sagen, sie sollen ihren Leidenschaften folgen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da sehr offen zu sein und nicht in eine Richtung Kinder auch zu entwickeln. Ich habe Freunde, die sind sehr stark, die sagen, Mensch, Cybersecurity ist doch so wichtig, ich versuche die Richtung Cybersecurity. Das ist meines Erachtens genau der falsche Approach. Man muss Kinder auch Kinder sein lassen. Die müssen selbst ihre Erfahrung machen können, die müssen spielen können, die müssen sich entwickeln können und die werden ihren Leidenschaften folgen. Und ich bin absolute Überzeugung, man kann nur erfolgreich sein, wenn man seiner Leidenschaft folgt. Und das kann sich auch ändern. Das ist flexibel. Auch in meiner Karriere hat sich einiges über die Jahre Schritt für Schritt geändert und entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch nicht verbissen ist an der Stelle oder glaubt, Mensch, ich muss jetzt in das eine Fachgebiet leiden, weil das in 20 Jahren extrem wichtig ist. Am Ende des Tages, der Erfolg kommt automatisch, wenn man mit Leidenschaft und Überzeugung die Dinge macht. Und damit man sich auch immer am Ende des Tages durchsetzen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den ich versuche, meinen Kindern zu vermitteln. Also ganz entspannt zu bleiben, ihrer Lust und Leidenschaft zu folgen. Das wird alles gut enden am Ende des Tages.
Im Silicon Valley sind jetzt insbesondere auch Leute gefragt, die gar keinen Tech-Hintergrund haben, sondern die Geisteswissenschaften studiert haben, also Sprachen oder Geschichte oder Kunst. Inwieweit hat man dabei euch bei SAP eine Chance eingestellt zu werden, wenn man keinen Tech-Hintergrund hat?
Ich glaube, auch das ist ein ganz spannender Aspekt. Die SAP hat schon immer sehr divers eingestellt. Bei uns arbeiten ganz viele Chemiker, ganz viele Lehrer, ganz viele verschiedene Berufsgruppen zusammen. Das haben wir damals schon eingestellt, weil wir damals schon, auch die Gründer schon genau das Gefühl hatten zu sagen, wir wollen diverse Teams. Da war auch schon immer sehr wichtig, beispielsweise das Thema Sport, Zusammenarbeit, Teamzusammenarbeit. Und das waren immer schon Aspekte, die die SAP ausgemacht haben, dass wir eben nicht einfach nur in eine Fachrichtung eingestellt haben, weil das ist ja genau das Problem. Dann habe ich genau nur eine Perspektive. Aber das Leben hat ja viele Facetten. Deswegen komme ich zurück zu den diversen Teams. Und da ist es extrem essentiell per se, verschiedenste Fachgebiete einzustellen, aber eben auch zu dem Punkt von vorhin, auf die Attitüde der Menschen zu gucken, wie teamfähig sind. Und da ist natürlich Sport beispielsweise sehr gute Ankerpunkte zu sehen, wenn jemand im Team, wie er im Team agiert. Weil am Ende des Tages, auch ich persönlich, ich bin ja nur erfolgreich über das Team. Das Team muss erfolgreich sein an der Stelle. Und jeder, der einen anderen Ansatz hat, bin ich überzeugt, wird nicht erfolgreich sein. Es geht um das Team. Und ich glaube, das ist was, das muss man einfach groß schreiben.
Bist du auch selbst noch bei Einstellungsgesprächen dabei, wenn sich jemand bewirbt?
Ja, also es kommt natürlich immer auf die Rolle an, aber absolut, ich habe regelmäßig noch Einstellungsgespräche und die sind in der heutigen Zeit natürlich auch entsprechend anders geworden, auch mit virtuellen Terminen, aber nee, absolut, bin natürlich noch bei Einstellungsgesprächen dabei.
Wenn du Kandidaten ansiehst, auf was achtest du konkret?
Das Interessante ist, dass ich mittlerweile das als Gespräch führe. Weil am Ende des Tages ist es ja beidseitig. Wenn man die wirklich Top-Leistungsträger einstellen will, dann geht es ja nicht klassisch, wie viele sich das vorstellen, das Einstellungsgespräch und ich frage, was sind die Schwächen und Stärken von dir, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, durch das Gespräch eine gemeinsame Basis zu haben, das gemeinsame Vertrauen zu haben, dass man gemeinschaftlich was bewegen kann. Das ist eigentlich mehr ein Gespräch und genau das Thema, was für eine Attitüde hat der Mensch, wie ist er aktiv, welches Mindset hat er. Das ist viel wichtiger, denn Skills und Wissen kann man trainieren und lernen. Attitüde ist was, das kriegt man wahrscheinlich über die komplette Erziehung und Entwicklung, entwickelt sich das. Und das ist für mich zum Beispiel ein viel wichtiger Aspekt bei der Einstellung am Ende des Tages, dass ich weiß, ich habe die richtigen Leute mit dem seltsam richtigen Fleck, die Gas geben wollen, die was bewegen wollen zusammen und die im Team zusammen erfolgreich sein wollen. Das ist mir zum Beispiel viel wichtiger.
Was sind für dich K.O.-Kriterien, also Lebensläufe, die du dir gar nicht erst anschauen würdest oder aber Lebensläufe, die perfekt sind, aber wo du sagst, im Gespräch geht gar nicht?
Ich glaube, wenn ein Lebenslauf in Anführungszeichen perfekt ist, dann muss man schon mal skeptisch sein an der Stelle, weil ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man verschiedene Schwingungen hat. Und ich glaube, egal wie der Lebenslauf geprägt ist, das ist ja das Spannende, weil es gibt ja Gründe dafür. Und ich glaube, auch das ist wichtig, weil man lernt ja auch viel beispielsweise von Fehlern, die man macht. Das würde mich sogar sehr interessiert, wenn ich interessante Lebensläufe bekomme. Wie ist das passiert? Was steckt dahinter? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Menschen nicht vorverurteilen, sondern ganz im Gegenteil, das als interessanten Punkt nehmen und es verstehen wollen. Und da kommt am Ende des Tages meistens wahrscheinlich sogar mehr dazu raus. Das bedeutet, bei mir ist es tatsächlich so, dass natürlich auch verschiedene Teammitglieder und HR natürlich auch Dinge vorfiltern. Also ich kriege nicht jeden der Bewerber der SAP auf den Tisch gelegt. Aber am Ende des Tages ist es ganz wichtig für uns eben nicht nur immer klassisch nach Lehrbuch zu gehen. Ich glaube, da kriegt man nicht die Talente, die man braucht. Insofern muss man da auch ein bisschen neugierig sein.
Wie lief das bei dir? Hast du Stellen in deiner Vita, wo du sagst, oh, ist ein Bruch, da bin ich jetzt nicht so, muss ich was dazu erklären? Oder lief das bei dir alles ganz rund und glatt?
Ich glaube, das Interessante bei meiner Vita ist, dass ich tatsächlich alle 2 bis 3 Jahre einen Change gemacht habe an der Stelle. Da hat sich was verändert. Das bedeutet, ich habe nicht die klassische Karriere gemacht, in einem Bereich hochzugehen, sondern ich habe verschiedenste Aspekte der Firma kennengelernt. Also komplementäre Skills jetzt dadurch natürlich auch bewirkt. Und bei mir auch in meiner Vita ist es sicherlich so, wenn man dann innerhalb der SAP auf die Details schaut, da gab es natürlich auch Momente, die kritisch waren, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe ein Beispiel vielleicht, im Jahr 2015, da war ich 30, das war ein Jahr, bevor ich zum Global CIO befördert worden bin, da war ich verantwortlich für die End-User-IT, also beispielsweise auch die E-Mail-Infrastruktur, die Kalender und dergleichen. Das war damals noch on-premise natürlich die Infrastruktur und die ging down. Jetzt stellt euch mal vor, 100.000 Mitarbeiter können keine E-Mail mehr versenden. 100.000 Mitarbeiter haben keinen Zugriff mehr auf den Kalender. Die wussten ja gar nicht mehr, wie sie arbeiten damals. Und das über mehrere Tage. Es war ein sehr kritischer Moment, eine Rieseneskalation natürlich. Und ich war dafür verantwortlich. Und da war natürlich jetzt auch die Frage, wie führe ich in diesem Moment? Weil theoretisch hätte ich mir das einfach machen können und sagen können, okay, ich habe einen Mitarbeiter, der ist verantwortlich für die E-Mail-Infrastruktur und ich bringe ihn nach vorne und in den Sturm. An der Stelle habe ich mich anders entschieden. Ich habe mich hingestellt, ich habe vor dem Vorstand präsentiert, was da schief lief, vor das Team, dass das Team entsprechend den Job machen kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Moment gewesen. Viele danach, nach dem Beispiel, kamen zu mir und gesagt, Thomas, du wirst nie mehr Karriere bei SAP machen. Das war so eine Eskalation, so eine Outage, du wirst niemals CIO. Haben ja einige gesagt. Das Interessante war, dass das genau der Moment war, dieser Sturm, diese Eskalation, dass der Vorstand am Ende des Tages gesagt hat, sie sehen, obwohl ich erst 30 Jahre alt war, das Potenzial, dass ich eben auch den nächsten Schritt gehen kann, weil sie gesehen haben, dass ich die Führung wahrnehme, dass ich mich nicht verstecke hinter anderen Personen und dass ich auch mal die Verantwortung, wenn es sein muss, eben übernehme, auch wenn es nicht schön ist. Und ich glaube, das ist beispielsweise auch ein Thema, das mich persönlich momentan ein bisschen rumtreibt. Ich sehe sehr viel gerade in Social Media über New Work, New Leadership und das wirkt ja alles immer so schön und im Sonnenschein. Und ich glaube, wir müssen auch mal wieder darüber reden, dass eine Karriere natürlich auch aus Momenten sich ergänzt, wo man im Sturm steht. Weil da zeigt sich ja die wirkliche Führung. Wie führe ich im Sturm? Und ich glaube, das sollten wir auch viel mehr darüber mal reden, was das bedeutet, in der Eskalation die Führung zu zeigen. Oder auch generell mal wieder mehr über das Leistungsthema zu sprechen, das wir brauchen, um am Ende des Tages wettbewerbsfähig zu sein an der Stelle. Und es widerspricht natürlich nicht, dass wir eine tolle Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter bereitstellen wollen, sondern ich glaube, es ist trotzdem einfach ein Aspekt, den man nicht vergessen darf in der aktuellen Diskussion. Und das sind schon so Momente, zu deinem Punkt, wo auch in meiner Vita gab es Momente, die waren sehr, sehr kritisch. Aber das Interessante ist, dass wahrscheinlich genau dieser kritischste Punkt die Grundlage war, warum die Firma vertraut hat, einem 30-Jährigen die Rolle des CIOs anzubieten an der Stelle, weil sie das Führungspotenzial gesehen haben. Und ich glaube, das macht es eben auch aus. Und darüber wird meistens zu wenig gesprochen, eben auch über diese Momente. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig, da definitiv öfters mal drüber zu reden, weil Führung ist nicht nur Sonnenschein.
Du setzt dich besonders für Gleichheit auch ein und da ist die Technologiebranche ja grundsätzlich eher problematisch, weil sie nicht, wie man vielleicht denken könnte, objektiver ist, sondern weil sie von jungen weißen Männern in der Regel programmiert wird und die Algorithmen dann diskriminierender sind. Meine Frage, was machst du oder das Unternehmen, um diese diskriminierende, inhärente, innenwohnende Ungleichheit zu verhindern? Und wie groß ist bei euch der Frauenanteil? Und hat man vielleicht sogar, wenn man sich als Frau bei euch bewirbt, bessere Chancen, weil die eben weniger vertreten sind in den STEM-Bereichen?
Also ich glaube, du triffst da definitiv einen sehr spannenden Punkt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig in Bezug auf KI. Denn natürlich, auch wie die KI-Modelle trainiert werden, kann da auch inhärent Bias entsprechend passieren. Deswegen ist es umso wichtiger, ethische Grundprinzipien von Anfang an zu inkludieren in genau die KI-Modelle, aber natürlich auch in die Software. Was wir machen seit 2018, wir haben einen AI-Ethik-Council mit externer Partizipation, wo wir jeden KI-Fall der SAP durchsprechen. Was bedeutet das? Was müssen wir machen? Und nur dann, wenn auch die externen Teilnehmer und der AI-Ethik-Council zustimmen, wird an diesem KI-Modell gearbeitet. Das wird wir versuchen, von Anfang an noch, bevor überhaupt programmiert wird, bevor ein Modell entwickelt wird, genau über diese Themen zu sprechen und zu etablieren. Seit 2022 hat jeder SAP-Mitarbeiter weltweit die AI-Ethik-Policy unterschrieben und teilgenommen, weil wir jeden Mitarbeiter aware machen, was das bedeutet. Das bedeutet, das Thema Bias, Diskriminierung ist ein extrem wichtiger Aspekt. Und ich sehe uns in der Verantwortung als Softwarehersteller, Software zu produzieren, die natürlich komplett A, bias-free ist, aber B, Unternehmen auch hilft, bias-free entsprechend einzustellen. Ich habe von HR-Software gesprochen, da sprechen wir natürlich genau von Jobbeschreibungen, von Einstellungsprozessen. Und da wollen wir natürlich gerade mit KI unterstützen, dass beispielsweise auch eine Jobdescription geschrieben wird in einer Art und Weise, dass jeder sich entsprechend interessiert für die Rolle. Und das ist ganz interessant, also auch psychologisch betrachtet, dass bestimmte Wörter allein schon bestimmte unterschiedliche Bewerberverhalten projizieren. Und das nutzen wir natürlich dann, um das zu vermeiden und bessere Jobbeschreibungen kreieren zu lassen, auch natürlich mit Hilfe von generativer KI in der Zwischenzeit. Also es ist ein extrem wichtiges Thema. Ich persönlich bin auch Sponsor vom SAP Business Forum Network. Auch da, wie schaffen wir mehr Chancengleichheit in der Firma, mehr Awareness, mehr Advocacy, wie man so schön sagt, reinzubekommen. Und ich glaube, SAP ist eine der wenigen Firmen, die auch ein Diversity and Inclusion Report jedes Jahr jetzt veröffentlicht, um auch ganz transparent darüber zu sprechen, wo sind wir, welche Ziele haben wir, wo entwickeln wir uns, weil die Transparenz allein ist wichtig. Und da, deswegen haben wir gerade dieses Jahr den Diversity and Inclusion Report veröffentlicht an der Stelle. Ich glaube, wir sind als Firma auf einem guten Weg. Ich habe gerade als Beispiel genannt, in der Produktentwicklung der SAP, bei mir mein direktes Leadership-Team haben wir eine 50-prozentige Frauenquote. Also man sieht, es geht. Und da ging es nicht um eine Quote, sondern, und das ist ganz wichtig, auch was du gesagt hast bei Einstellung, wir wollen die Besten. Aber das Interessante ist, wir müssen in den Pool tappen von allen. Und da müssen wir natürlich alle Gruppen inkludieren und aus dem großen Pool der Talente schöpfen. Und dann hat man auch genug Bewerber, um die oder den Besten entsprechend dann auch zu nutzen.
Seht ihr eine, habt ihr zu wenig Zugriff auf Talent aus Deutschland? Das wird ja immer ein bisschen moniert. Im Rahmen der E-Globalisierung, du sagtest, ihr könnt auch auf Talente in vielen anderen Ländern zurückgreifen. Muss da hier ausbildungstechnisch noch mehr gemacht werden oder habt ihr genug Leute auch aus Deutschland?
Also wir stellen, wie gesagt, global ein, auch in Deutschland. Wir haben natürlich auch das Glück, als Firma natürlich einen bestimmten Bekanntheitsgrad zu haben. Das bedeutet, in den verschiedenen Standorten, die wir einstellen, haben wir immer sehr viele Bewerber. Also wir haben da kein Problem, in Deutschland Talente zu gewinnen, haben auch strategische Partnerschaften mit Universitäten, wie beispielsweise der Technischen Universität in München, dem HPI in Potsdam und Berlin, hier mit dem KIT in der Region von Waldorf und Headquarters. Wir haben tatsächlich jetzt, in Deutschland sehe ich kein Talentproblem, aber zu deinem Punkt, gesellschaftlich und als Land sehe ich absolut, dass wir mehr machen müssen, weil am Ende des Tages overall sehen wir ein War for Talent und wir sehen zu wenig Fachkräfte, die in Summe gebraucht werden für Software und Technologie. Und auch da, glaube ich, müssen wir am Ende des Tages, genau wie du gesagt hast, international wettbewerbsfähig sein. Weil am Ende des Tages wird ja eine Produktivität angeschaut. Das bedeutet, der deutsche Absolvent oder Absolventin muss natürlich, wenn man sie einstellt, genauso oder produktiver sein, wie wenn ich woanders jemand einstelle. Und dem Wettbewerb müssen wir uns stellen. Und da müssen wir uns schon überlegen, ist ein deutscher Absolvent, Absolventin x-mal produktiver als jemand in Indien. Und ich glaube, das muss man sich schon stellen.
Ist er das oder gibt's Nationen, Absolventen anderer Länder, die uns schlagen, jetzt schon gefühlt?
Also ich glaube, ich sehe, wie gesagt, absolut tolle Talente in Deutschland. Also ich glaube, ich mache mir da noch keine Sorgen. Aber geopolitisch auf der größeren Thematik betrachtet, sehe ich definitiv das Risiko, dass verschiedene Länder, wie sie aktuell Gas geben in der Bildung, die brauchen sich nicht mehr verstecken. Ich weiß noch, wie vor einigen Jahren viele Leute nicht um Indien und China geschaut haben und gesagt haben, das ist einfach günstigere Arbeit und machen ein bisschen Labor-Arbitrage. Also ganz ehrlich, alle Mitarbeiter, die wir in Indien und China entsprechend einstellen, sind top ausgebildet, genauso ausgebildet. Wissen ist mittlerweile auch global. Kommen wir zu dem Thema wieder, was Wissen in der heutigen Zeit ist. Das bedeutet, wir brauchen uns nichts vormachen, dass die Absolventen in Deutschland alle so viel besser sind. Aber ich glaube, es hat andere Aspekte und andere positive Aspekte, die wir mitbringen und Qualitäten, die wir auch in Deutschland bringen. Und ich glaube, das müssen wir mehr in den Vordergrund stellen und, wie gesagt, natürlich im internationalen Bereich wettbewerbsfähig bleiben. Und dafür ist es zwingend notwendig, dass wir das Bildungssystem in Deutschland weiterentwickeln.
Jetzt kann man ja leicht sagen, okay, die Politik sollte dieses und jenes machen und Unternehmen haben diese und jene Verantwortung. Das Schwierige ist ja ein bisschen der kulturelle Wandel, den ich auch aus der transatlantischen Perspektive manchmal mit Verwunderung wahrnehme. Chinesen und Inder haben nicht die amerikanische Mentalität, aber die sind vielleicht hungriger. Aber wer hier sozialisiert worden ist, der hat ja schon so eine gewisse Risikoscheue, vielleicht, weil man hier nicht scheitern darf. Also viele Dinge. Wie kann man diesen Kulturwandel wirklich vollziehen?
Ich glaube auch, hier haben wir in Deutschland genug Menschen, die risikohungrig sind, auf jeden Fall, glaube ich auch. Aber zu deinem Punkt, auch da, wir haben natürlich auch andere Qualitäten rein gesellschaftlich betrachtet. Auch die müssen wir nutzen. Also Qualität ist ein anderes Stichwort, das natürlich auch viel wert ist. Und ich glaube, da ist nur wichtig, das zusammenzubringen und nach vorne zu entwickeln an der Stelle.
Du hast gesagt in deiner Vita, das fällt mir gerade noch ein, hast du alle 2-3 Jahre einen Wechsel gemacht. Jetzt bist du, glaube ich, im vierten Jahr als im Vorstand. Planst du was Neues oder lässt du das auf dich zukommen, dass du sagst, okay, dann gibt es eine neue Aufgabe?
Das ist eine gute Frage. Nee, also aktuell bin ich definitiv mit der Aufgabe sehr, sehr zufrieden. Macht mir sehr viel Spaß. Ich lerne jeden Tag neue Dinge dazu. Und ich sehe absolut noch, dass ich erstmal den Job, den ich habe, glaube ich, noch einiges zu vollenden. Da ist noch viele Pläne. KI war ein Stichwort. Ich glaube jetzt gerade, diese Disruption aufzunehmen, die SAP in die nächsten 10 Jahre zu entwickeln, um diese Technologie zu nutzen, das erfordert noch sehr viel Arbeit. Da werden wir noch viel bei SAP tun müssen. Und das sehe ich als extreme tolle Möglichkeit, da einen Impact zu haben, wie man die SAP für die Zukunft entsprechend aufzustellen.
Wenn man jetzt zuhört und vielleicht Lehrer ist oder Rechtsanwalt oder was auch immer, also einen konventionellen Beruf hat, kein Tech-Experte ist und sagt, das finde ich aber interessant und ihr stellt ja auch andere Leute ein. Gibt es bei euch Programme oder Initiativen, wie man als Quereinsteiger bei euch reinkommen kann?
Ja, absolut. Also definitiv haben wir verschiedenste Programme, wie auch Quereinsteiger dann entsprechendes Onboarding machen. Wir haben auch verschiedenste Rotationsprogramme. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, dass man in verschiedenen Ländern und verschiedenen Fachbereichen für 3 Monate Erfahrung sammelt und dann nach dem Turnus von 2 Jahren dann in eine Abteilung kommt. Da lernt man auch die SAP in Gänze kennen. Also ich glaube, da haben wir sehr viele attraktive Programme für Menschen, die sich da wirklich entwickeln wollen. Und wie gesagt, das schätzen wir sehr, da auch wirklich diese diversen Perspektiven reinzubringen. AI ist beispielsweise ein extrem guter Punkt, wo sehr viele Leute über Prompt Engineering und Data Science und sowas sprechen, was auch bei AI extrem wichtig ist. Du hast erwähnt, das Thema wie Philosophie, Psychologie, Thema Ethik an der Stelle. Also wir brauchen da auch definitiv anders gerichtete Qualitäten, um am Ende des Tages wirklich diese Macht, die man in den Händen hält mittlerweile mit künstlicher Intelligenz, dass man die auch zielgerichtet entsprechend einsetzt und so aufbaut, dass wir auch wirklich eine verlässliche, nachhaltige Lösung an der Stelle haben. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, diese diversen Perspektiven zusammenzubringen.
Du hast das Dazulernen angesprochen. Jetzt hast du zwar sehr beanspruchenden Job. Wenn du noch mal ein Praktikum machen könntest irgendwo, wo wäre das?
Wenn ich jetzt nochmal ein Praktikum machen könnte, wenn ich von der Universität komme, ich glaube tatsächlich, mich fasziniert einfach tatsächlich Technologie und wie ich Technologie nutze und anwende. Das ist tatsächlich was mich persönlich als Leidenschaft und immer umgetrieben hat. Insofern würde ich wahrscheinlich auch in technologienahen Themen wahrscheinlich ein Praktikum suchen. Was aber auch sehr spannend ist, ist generell Kundenbetreuung. Wie kann man Kunden richtig betreuen, was brauchen das? Und das wird da vielleicht ein Aspekt eher in einer Fachrichtung vielleicht auch tatsächlich Hotel, Restaurant. Es ist sehr spannend, wie man mit Menschen umgeht, verschiedene diverse Fälle. Ich glaube, das wäre auch ein sehr interessanter Aspekt, was entsprechend reinzubekommen.
Thomas, vielen Dank. Das war jetzt ein bisschen so, wie mit einem Zukunftsforscher sich zu unterhalten und Tipps davon zu bekommen. Also sehr informativ, sehr interessant und ein bisschen sind wir auch stolz darauf, dass so jemand aus Deutschland für ein deutsches Unternehmen so jung, so erfolgreich ist. Dankeschön für die Inspiration, die du uns damit auf den Weg gegeben hast.
Danke, Thomas.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.